zusammenfassen für uns, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das Böse, das in meinem Leben sich ereignet, darf ausgedrückt werden. Dieser eine Psalm, wir machen ja nach der Pause einen zweiten Psalm, drückt aus, ich darf alles verbalisieren, was in mir ist. In der Gewissheit, dass Gott mich hört und dass Gott seinen Plan mit dem Guten wie mit dem Bösen hat. Ich wiederhole, auch mit dem Bösen, auch mit bitteren Erfahrungen im Leben. Familiäre Probleme, gesellschaftliche Probleme, kosmische Probleme, Naturkatastrophen etc. Alles hat bei Gott Raum. Alles ist in Gott aufgehoben. Das ist für mich die Quintessenz vor der Pause unserer ersten Sitzung heute Abend. Alles hat bei Gott einen Raum. Nichts ist bei Gott belanglos. Gott verantwortet das Böse wie das Gute. Und davon weiß der Psalmist Worte zu sprechen. Er weiß, dass Gott alles trägt und erträgt. Und ich kann mich an Gott unverblümt, ich mag auch das Wort unverblümt, ungekünstelt und unverblümt wenden. Und ich darf assoziativ, wie es gerade kommt, sprechen. Wenn ich spüre, da ist wieder so ein Schub von Schmerz über die Feinde, dann drücke ich ihn aus. Dann muss ich nicht überlegen, darf ich das sagen? Ist das anständig? Ist das korrekt? Ziemt sich das? Sondern wenn es kommt, dann darf ich es tun. Das ist die, morgen früh in einem Workshop möchte ich mit Ihnen üben, so einen Schmerz, so eine Last auszudrücken, wie sie gerade in mir ist, ungefiltert, ungeschminkt, ungekünstelt, Bruder Matthias. Und das macht der Psalm. Wie es gerade kommt, drücke ich es aus. Und wenn ich mich gerade beruhigt habe, dann sage ich, danke Vater, ich weiß, dass du ihn abgelten wirst. Ich weiß es einfach. Ich habe die Gewissheit, weil ich dein Freund bin, weil ich dein Verbündeter bin. Und wenn dann wieder ein Bild aufsteigt, ach, ich könnte sie zerreißen in der Luft, wenn ich ihn sehe, den Sohn, dann darf das wieder ausgedrückt werden, obwohl es schon 5 Zeilen vorher ausgedrückt wurde. Das spielt keine Rolle. Die Assoziativität des Psalms, liebe Freunde, lässt das zu. Wenn ich plötzlich diese Assoziation habe und ich sehe den Sohn oder König Saul, der sich so schäbig mir gegenüber benimmt, dass mir die Galle hochkommen könnte, dann drücke ich es aus. Dann darf ich es noch einmal sagen, Vater, es ist eine Schande und zerreiße ihn in Stücke, weil er sich so schäbig mir gegenüber benimmt. Was habe ich ihm denn getan? Dass er mich ständig nach dem Leben trachtet. Ich muss wie ein Floh vor ihm fliehen, sagt er in einem seiner Psalme. Wie ein Floh hetzt er mich. Wie einen gejagten Hund. Was habe ich denn ihm getan, dem Hund? Er ist ein Hund. Und dann wieder das beruhigende Moment. Vater, ich weiß, dass du alles siehst. Das ist Menschsein. Das ist die Größe des Herzens. Die Sprunghaftigkeit, die manche Leute beim Lesen der Psalmen wundert, die macht die Authentizität und die Originalität des Psalms aus. Ich wiederhole für unsere lieben Hörer und Hörerinnen und für Sie, die Sprunghaftigkeit des Psalms, von der manche trockene Wissenschaftler sagen, ja, wie kann er so springen, kann er nicht beim Thema bleiben? Das ist Größe. Das ist Größe des Psalms. Die Sprunghaftigkeit, die Assoziativität des Psalms, mal hier, mal da, das ist die Größe. Das ist die Brillanz und die Tiefe eines Psalms, der die Psalmen, die wir Juden der Welt schenken durften, weltberühmt machten. Gerade das Sprunghafte, gerade nicht das Schematisierte, geliebte Freunde, nicht das Schematisierte, das Schablonhafte, gerade das macht das Schöne an einem Psalm aus wie dem unsrigen. Wie mein Herz eben kommt, das Herz ist voll, das Mund läuft über. Und wenn das Herz eben voll ist, dann muss ich es nicht schablonieren und schematisieren und sagen, so jetzt musst du den Gedanken bringen und dann den Gedanken und dann noch einen Gedanken und dann machst du eine aus These und Antithese eine Synthese. Dann wäre das eine wissenschaftliche Arbeit. Aber das Herz ist größer als eine wissenschaftliche Arbeit. Das Herz ist tiefer als eine wissenschaftliche Arbeit. Das Herz ist weiter als jede wissenschaftliche Arbeit. Wissenschaftliche Arbeit hat ihre Berechtigung, aber das Herz ist viel größer. Unser Herz ist so ein Ozean, so ein riesiges Becken von Weisheit und von Liebe und von Klarheit. Das will sich nicht hineinpressen lassen in Schablonen. Und wenn der Psalmist spürt, jetzt muss ich es noch einmal sagen, dann darf er es noch einmal sagen, wie schlimm die Feinde sind. Und wenn der Psalmist spürt, jetzt will ich noch einmal sagen, dass du mein Schutz bist und dass du mir nicht nie fallen lässt, auch wenn ich durch die dunkle Nacht gehen muss, die Nacht der Anfeindung, dann sage ich es zum 3. Mal. Und wenn es zum 10. Mal ist, dann sage ich es zum 10. Mal. Hauptsache, es tut meinem Herzen gut. Und ich komme zum Schluss zu der Quintessenz. Ich weiß mich geborgen in dir, mein Gott. Wenn dieser Moment erreicht wird, dann lohnt sich doch das gesamte Vorwerk. Wenn ich am Ende eben sagen kann, Vater, ich bin in dir geborgen. Und das ist wieder die Klammer übrigens. Die Klammer, hier haben wir ja gesagt in unseren Arbeiten, jeder Psalm lebt von einer Klammer. Klammer heißt, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ein einheitliches Grunddenken, ein Thema, Psalm Anfang und Psalm Ende schließt. Und wir hatten am Anfang, lausche Gott meinem Gebet, nimmer hehle meinem Flehen. Er sagt, ich weiß, ich bete zu dir. Ich bete zu dir und ich weiß, du hörst auf mein Gebet. Diese Sicherheit hat er. Das ist Größe. Zu wissen, dass du, mein Gott, mein Schutz, meine feste Burg, du hörst auf mich. Das sagt er ganz am Anfang, noch bevor er weiß, ob Gott überhaupt Zeit hat. Vielleicht hat Gott eine volle Sprechstunde. Aber Gott hat immer Zeit für uns. Gott ist der Doktor, dessen Sprechstunde nie voll ist. Das möchte ich Ihnen auch heute Abend schenken. Gott hat immer Zeit in seinem, wie nennt man das in Österreich, in der Ordination. Wir sagen in Deutschland im Sprechzimmer, wie sagt ihr in Österreich? Im Sprechzimmer, in der Ordination, in der Praxis. Ja. Ne? Die Ordination, das Sprechzimmer des Doktors, des höchsten Doktors der Welt, ist nie überfüllt. Du kannst jederzeit reinkommen, auch kurz vor Praxisschluss und sagen, Herr Doktor, ich brauche noch kurz ein Gespräch mit Ihnen, mir geht's heute sehr schlecht. Bitte darf ich bei Ihnen kommen. Und das sagt David schon am Anfang. Ich weiß, dass du für mich da bist. Und wenn die Ordination in 5 Minuten schließt, du lässt mich noch reinkommen. Das ist der Doktor ohne feste Sprechzeiten. Den gibt's weder in Salzburg noch in Wien noch in Allein. Der Doktor ohne Sprechzeiten ist der liebe Gott. Der hat keine Sprechzeit, der ist rund um die Uhr da. Und darum kann König David sagen, lausche, du wirst mein Gebet lauschen, auch wenn es schon 18.19 Uhr ist. Und wenn es um 19.49 Uhr ist, wirst du mir lauschen, ich weiß es. Und darum am Ende, ich weiß, ich fühle mich sicher bei dir, denn du hast mich erhört. Ich weiß schon, bevor ich am Ende bin, dass du mich erhörst. Und darum am Ende, ich fühle mich geborgen und ich fühle mich getragen in dir, nicht bei dir, in dir. Das ist das Ende und das ist die Klammer. Eben am Anfang weiß ich, dass du mir hören wirst und am Ende weiß ich, dass mein Gebet bei dir angekommen ist. Und noch einmal der Punkt, so wie ich mich Gott zumute, letzter Satz für heute Abend zu dem Punkt, als Kulmination, als Quintessenz, so wie ich bin, darf ich mich Gott zumuten. Noch einmal der wichtige Satz, Hartmut, so wie ich in der Not bin, darf ich mich meinem Gott zumuten. Ungekünstelt, unverblümt, unbeschönigt. Ungekünstelt, unverblümt, unbeschönigt, lieber Johannes. So wie ich gerade bin, verwirrt, aufgewühlt, hysterisch, was auch gerade ansteht wegen der Feinde. Ich bringe mich vor Gott da, denn Gott hat mich doch so geschaffen, bitte. Ich muss doch nicht vor Gott Kosmetik anlegen. Das muss ich vor meinem Freund oder wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe irgendwo. Kosmetik, schön rasiert, geputzt, alles. Aber vor meinem Gott muss ich mich nicht rausputzen. Vor meinem Gott darf ich so sein, wie er mich in dieser Situation geschaffen hat. Das ist Psalm, das ist Judentum, das ist Rabbi Jesus und Rabbi David. Vor Gott trete ich, wie ich bin. Und wenn ich in der Situation aufgeregt bin und empört bin über meine Feinde, dann darf ich es ausdrücken. Denn Gott hat mich doch so geschaffen. Er hat mich doch geschaffen mit meiner Erregung, mit meiner Verwirrtheit, mit meiner Angst, mit meiner Hysterie. Das hat er doch gemacht. Ich habe es doch nicht selbst gemacht. Er ist mein Schöpfer, liebe Freunde und Freundinnen in Österreich. Und der Psalmist sagt, wenn ich jetzt aufgewühlt bin, weil mein eigener Sohn mich zerfleischen will, weil dieser Verbrecher Saul mich in die Höhlen schickt wie den letzten Hund, dann will ich jetzt vor dir ausdrücken, Vater. Denn vor wem kann ich es denn tun? Vor wem kann ich denn ungekünstelt sein? Vor dir. Und wenn ich das so tue, wie es eben gerade in mir ist, meine Verfahrenheit, meine Assoziation, meine verrückten Ideen im Kopf, meine Fantasien, dann fühle ich mich befreit. Und letztlich geht es immer darum, ich will befreit sein, ich will erleichtert sein. Und um diese Erleichterung will, liebe Freunde und Freundinnen in der schönen Republik Österreich, liebe theologisch Interessierten, darf ich alles ausdrücken. Das ist Größe des Psalms. Und das ist die Kraft des Psalms. Und darum machen wir heute Abend ja eben Klagen. Vor Gott darf ich alles beklagen und herausklagen. Ich wiederhole, vor Gott darf ich alles beklagen und herausklagen, ungefiltert und unzensiert. Und am Ende, ich bin bei dir sicher und geborgen. Ich nenne immer Gott den besten Therapeuten aller Zeiten. Das ist so eine tolle Therapie. Ich nenne es auch gerne in meinen Seminaren Autotherapie. Indem er Auto heißt ja selbst, indem er sich selbst ausspricht und sich selbst Mut zuspricht und weiß, dieser Gott ist ja bei mir, der ist einfach näher zu mir als bei mir. Meister Eckhart sagt in einem seiner großen deutschen Predigten im 13. Jahrhundert, Gott ist dir näher, als du dir selbst bist. Gott ist dir näher, als du dir selbst bist. Brauchst keine Fassade, brauchst dich nicht schminken, brauchst dich nicht einmal ansehen. Denn Gott ist näher bei dir, als du dir selbst bist. Das ist ein großer Satz eines Dominikanerpaters. Und das ist das Denken des Psalms. Gott ist mir dermaßen nahe, noch bevor ich meinen Mund öffne, ist er schon da. Und wenn ich spüre, dass ich meinen Mund öffnen will, dann tue ich es so natürlich, wie ich es gerade will. Denn mein Gott ist kein Zensierender. Er wird mir nicht sagen, das ist nicht anständig. Oder jetzt hast du ein schmutziges Wort in den Mund genommen. Das macht Gott nicht. Und das gibt dem Psalmisten Ruhe und Geborgenheit. Ich danke Ihnen.
Schön. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Sie hörten soeben den ersten Teil des Vortrags vom Bibelseminar mit Dr. Yuval Lapide zum Thema die befreiende Kraft des Klagens und Aufschreiens in der Welt der Psalmen Israels. Während der angekündigten kurzen Pause gebe ich nun zurück ins Studio nach Amstetten und bitte um die Einspielung von Musik.
liebe Hörerinnen und Hörer, so darf ich wieder zurückgeben nach Salzburg-Aigen zum Bibelseminar mit Dr. Yuval Lapid.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, herzlich willkommen zurück zum Vortrag von Dr. Yuval Lapid beim Bibelseminar im Kolleg St. Josef in Salzburg.
Danke, lieber Johannes. Danke, liebe Freunde und Freundinnen in der schönen Alpenrepublik. Wir sind wieder in St. Josef, zweiter Teil heute Abend, ein weiterer Psalm. Jetzt haben wir Psalm 74, die Teilnehmerin Maria. Wir haben heute Abend die befreiende Kraft des Klagens und Schreiens vor Gott. Die Teilnehmerin Maria, die ich herzlich begrüße, wird uns aus der Feder Martin Bubers, des großen Übersetzers, einen weiteren Psalm vorlesen. Maria, Psalm 74. Dankeschön.
Eine Eingebungsweise Asafs. Warum, Gott, verabscheust du in die Dauer, reicht dein Zorn wieder die Schafe deiner Weide? Gedenke deiner Gemeinde, die du unrein erwarbst, erkauftest als Stab deines Eigens. Dieses Zionsbergs, darauf du einwohntest. Hebe deine Tritte zu den Verheerungen, die dauern. Alles misshandelt hat der Feind im Geheiligten. Deine Bedränger brüllten auf, tritt an deiner Gegenwart statt, setzen ihre Zeichen als Zeichen. Zu kennen war's, wie wo einer ausholt nach oben, im Baumgeflecht mit Äxten. Und nun sein Schnitzwerk mit Sammen, sie haben's mit Barte und Beilen zerhackt. Im Feuer stecken sie dein Heiligtum, zum Erdland preisgaben sie's, die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, ihre Brut mit Samen, sie verbrannten alle Begegnungsstätten der Gottheit im Land. Zeichen und sehen wir nicht, es gibt keine Künder mehr. Nicht ist einer mit uns, der kennte bis wann. Bis wann, Gott, darf der Bedränger höhnen? Darf der Feind deinen Namen schmähen in die Dauer? Warum ziehst du zurück deine Hand? Deine Rechte hervor aus deinem Busen beend's. Ist doch Gott mein König von unreinst her, der Befreiungen wirkt im Innern des Erdlands. Du zerklopptest mit deiner Macht das Meer, du zerbrachst Drachenhäupter überm Wasser, du zerstücktest die Häupter des Lindwurms, du gabst ihn als Fraß dem wüsten Spukvolk, du erspaltetest Quell und Bachtal, du vertrocknetest urständige Ströme. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht, du festest Geleucht und Sonne. Du errichtest alle Schranken des Erdlands, Sommer und Winter, du bildest es sie. Gedenke dies. Der Feind höhnt dich, nicht Volk schmähen deinen Namen. Nimmer gibt den Wildlebenden die Seele deiner Turtel, das Leben deiner Gebeugten. Nimmer vergiss es in die Dauer. Blick auf den Bund, denn gefüllt haben sich die finsteren Plätze des Erdlands mit Triften und der Unbill. Nimmermehr möge sich abkehren müssen der Geduckte beschimpft, der Gebeugte, der Dürftige, sollen deinen Namen preisen. Steh auf, Gott, streite deinen Streit, gedenke deiner Verhöhnung durch den Nichtigen all den Tag. Vergiss nimmer die Stimme deiner Bedränger, das Toben der gegen dich Aufständischen, das stetig hinansteigt.
Danke. Danke, Maria. Dankeschön. Wir haben es hier zu tun mit einem Psalm, liebe Hörerinnen und Hörer, im Gegensatz zu dem anderen Psalm, deswegen habe ich den als zweiten heute angewählt, mit der ein kollektives Drama, eine kollektive Tragödie thematisiert, nämlich, wie er sagt, die Zerstörung des Heiligtums, die Zerstörung heiliger Stätten. Haben wir es noch in Vers 55 zu tun mit einer individuellen Tragödie, sprich mit einem persönlichen Leid des Königs David, die Zusetzungen durch Absalom, die Zusetzungen durch König Saul, die Zusetzungen durch Goliath, haben wir es hier mit einer nationalen Markus, mit einer nationalen Katastrophe zu tun. Er spricht davon, dass etwas ganz Großes, etwas Schlimmes für das Volk geschehen ist. Er sagt es ja gleich am Anfang. Ich will kurz erklären, was das die ersten Einleitungsworte bedeuten. Belehrung von Asaf. Übrigens, dieser Asaf, das will ich Ihnen kurz sagen, der wird im Buch der Chronik erwähnt. Asaf war eines der Chormeister, der Gesangsmeister. Das heißt, wir vermuten in der jüdischen Tradition, in der Exegese, dass dieser Psalm später überarbeitet wurde oder selbst von David eben zugeschrieben wurde, zum Verlesen durch die Leviten auf den Stufen des Heiligtums, des späteren Heiligtums. Und König David widmet es diesem Asaf. Asaf war einer der Männer, die kennen wir eben aus dem Buch der Chronik, die zuständig waren für den Gesang, eine Art Dirigent oder Chorleiter, der die Einstimmung der Leviten und deren Gesang vorbereitete. Und diese besondere Eingebungsweise oder Belehrung oder eben Unterrichtung an diesen Asaf soll für ihn gedacht worden sein durch König David oder einem späteren Menschen, der den Psalm überarbeitete, damit dieser Kontext auch gesungen und vorgetragen werden kann. Sie wissen, die Psalmen, das sagt uns die jüdische Lehre, wurden später nach dem Tode Davids im Tempel vorgetragen. Allmorgendlich, Sie wissen ja, es wurden ja dreimal Opfer gebracht im Tempel, morgens, nachmittags, abends, und traten Leviten auf und sangen. Die Noten, habe ich Ihnen gesagt, sind leider nicht überliefert. Wir wissen nicht, welche Noten da waren, aber dass sie gesungen wurden von den Leviten, die dazu beauftragt wurden, aus dem Stamm Levi, wissen wir aus dem Talmud und aus den beiden Büchern der Chronik Hartmut. Dort steht ja deutlich drin, dass die Leviten sangen und diese wunderbaren Psalmen, diese pure Poesie, dem Volk ans Herz legt, damit das Volk auch von dieser Weisheit dieses Königs profitieren möge. Alles nach dem Tod natürlich des Königs David. Und der Psalm fängt schon an mit einem sehr schweren Ton. Der heißt nämlich, mein Gott, Lama Elohim Sanachta. Mein Gott, wozu hast du uns für immer verlassen? Wozu soll dein Zorn fortdämpfen wieder die Schafe deiner Weide? Und jetzt will ich Ihnen was Wunderschönes schenken, liebe Hörer und Hörerinnen in Österreich. Streng genommen steht da nicht warum, sondern wozu. Und Martin Buber, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, auch die vielen anderen Übersetzungen, sagen warum. Und jetzt sind wir nämlich an einem ganz wichtigen Punkt, auch lieber Johannes, unser heutiger Technikfreund, der auch Religionsunterricht erteilt, wie ich gehört habe, auch für Sie, für dich ein wichtiges Wort. Es steht nicht da, warum Gott verabscheust du in die Dauer, warum raucht dein Zorn wieder die Schafe deiner Weide, sondern wie Samson Raphael Hirsch, dessen Übersetzung ich auch benutze, eine andere jüdische Übersetzung, wozu? Und das ist nämlich was ganz anderes. Sie kennen ja im Deutschen auch die Unterscheidung zwischen warum. Wenn ich meine langjährige Freundin Jasna frage, warum schimpfst du über mich? Ja, dann ist das was anderes, als wenn ich sie frage, wozu? Wenn ich nämlich frage, warum, gucke ich auf die Kausalität, auf das Dahinterliegende. Da will ich Gründe wissen, weil ich nicht anständig war oder weil ich nicht tiefgründig war oder weiß ich, weil ich zu laut, zu leise war. Wenn ich frage, wozu, schaue ich auf die Finalität, nennt man das sprachwissenschaftlich. Noch einmal, warum guckt nach hinten auf die Kausalität? Wozu guckt nach vorne auf die Finalität? Wenn ich frage, Frau Dr. Blumenkron, warum schimpfen Sie so mit mir? Privat oder in der Öffentlichkeit, dann, wenn ich sage, wozu schimpfen Sie, will ich wissen, worauf läuft das hinzu? Das heißt, dann weiß ich, dass Frau Blumenkron, wenn sie mich beschimpft, nicht einfach irgendwelche alten Abrechnungen hat, beziehungsweise es interessiert mich nicht, was ihre Motive sind, was hat sie an Überlegungen, mich zu beschimpfen, sondern worauf läuft es hinaus? Warum schimpft sie mit mir? Da kann sie mir sagen, Juval, ich möchte, dass du in dich gehst und merkst, dass du zu laut bist oder du merkst, dass du etwas ändern musst, etwas ganz Konkretes. Oder dass du lernst, mit Kritik umzugehen zum Beispiel. Merken Sie, der Unterschied zwischen warum ist und wozu ist, warum will immer Ursachen untersuchen. Warum ist kalt, wozu ist warm, nenne ich das. Ich wiederhole, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde und Freundinnen von St. Josef im schönen Haus der Missionare vom kostbaren Blut. Warum will analysieren? Warum will immer analysieren? Gründe. Legen wir die Gründe auf den Tisch. Warum ist für den Kopf? Wozu ist für das Herz? Das möchte ich Ihnen schenken. Und im Hebräischen steht es eindeutig da. Lama. Ich möchte es auch den Hörern deutlich sagen. Im Hebräischen steht Maskil Asaf. Lama Elohim, nicht Madua. Gerade für die Hebräischkenner unter Ihnen. Es gibt im Hebräischen genauso wie im Deutschen eine Unterscheidung zwischen warum und wozu. Wie im Deutschen. Warum heißt im Hebräischen Madua. Madua. M-A-D-U-A. Klassisches Wort. Madua kommt von der hebräischen Wurzel Ladat. Ich will Fakten wissen. Ich will es ergründen. Wissenschaftlich untersuchen. Warum hast du geschimpft? Ich will die Gründe wissen. Nur wenn jemand sagt, warum schimpfst du mit mir, Frau Jasna? Dann will ich Gründe haben. Was liegt deiner Vermutung zugrunde? Ich will eine Analyse haben. Habe ich mich da nicht gut verhalten? Das ist reine Kopf. Lama. Lama, L-A-M-A, hebräisches Wort, das hier steht, will eine Zielrichtung wissen. Worauf läuft es hinaus? Ich will ja nicht einfach eine saubere Analyse von Frau Dr. Blumenkohn, meiner langjährigen Freundin, sag mal, was hat dir an mir nicht gepasst? Arbeite das sauber heraus. Sondern ich will wissen, darf ich verstehen, was soll ich tun damit, mit einer Kritik? Das ist vorwärtsgehen, das ist fürs Herz. Das heißt, da spüre ich, dass der andere, der mir diese Frage, dem ich diese Frage stelle, wirklich mein Bestes meint. Er ist zwar harsch zu mir in der Situation, aber ich spüre, er will mir etwas geben, was mich vorwärts bringt und nicht nach rückwärts. Madur schaut immer nach rückwärts. Da muss ich eine lange Analyse durchgehen, also wie beim Arzt, so eine Arztuntersuchung. Ein Befund, was steckt in meinem Körper, wie sind die Werte meines Blutes, was fehlt dem Herzen, wissen Sie ja, der Arzt macht einen langen Befund. Und da sind 1000 chemische Formeln drin und dann weiß ich eben, was mit mir los ist. Aber mein Herz hilft das nicht weiter. Ein Lama, wozu, zeigt mir immer, dass ich etwas verändern darf, und zwar sehr schnell und sehr konkret. Da geht es nicht um logische Argumente, sondern da geht es darum, was muss ich ändern? Jasna, bitte sag mir, was muss ich ändern? Und das zielt, das zeugt von Wärme und das zeugt von Nächstenliebe. Und das zeugt von Sinnhaftigkeit. Und darum sagt der Psalmist, Lama. Und Buber übersetzt es an dem Punkt nicht genau, sondern Samson Raphaelisch sagt, wozu. Und an der Stelle möchte ich den Hörern und Ihnen auch etwas Schönes schenken. Jesus sterbe Psalm. Ja, danke, Meister. Jesus sterbe Psalm heißt streng genommen nicht Eli, Eli, Lama, Asaf, dann mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Damit habe ich neulich dem Kardinal von Köln in Deutschland sehr beeindruckt. Der Kardinal von Köln, Wölki, genau. Der Kardinal von Köln hatte eine Trauerfeier, eine große Trauerfeier. Und zwar im Zusammenhang mit dem 24. März letzten Jahres, als da ein depressiver Mensch ein Flugzeug runterstürzen ließ. Habt ihr mitbekommen in Österreich? Am 24. März letzten Jahres hat ein depressiver Pilot ein Flugzeug, ein Flugzeug herunterstürzen lassen in die französischen Alpen, 100 Menschen tot. Das war ein furchtbarer Schlag für uns Deutsche. Und Kardinal Wölki trug im Kölner Dom eine große Abschiedsrede vor. Und da sprach er eben über das Thema Leiden und über das Thema eben auch Jesu leidet am Kreuz, muss das Leid ertragen. Und da hat aber er hat es eben auch übersetzt mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe dem Kardinal Wölki eine Statement, eine Epistel, einen Brief geschrieben, in dem ich erklärte, Kardinal Wölki, Sie haben wunderbar gesprochen, aber darf ich Sie darauf hinweisen, dass an dem Punkt ich als Theologe empfehle, nicht zu sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, den er zitierte, Jesu Wort am Kreuz, sondern mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Ich habe ein Papier, in dem sich der Kardinal Wölki bei mir bedankte und sagte, Herr Dr. Lapide, Sie haben mir sehr geholfen, indem Sie dieses Wissen aus Ihren jüdischen, hebräischen Quellen mir zutrugen. Und das möchte ich mit Ihnen eben auch teilen, dass Jesus sagt, mein Gott, wozu? Wozu hast du mich verlassen? Das heißt, Jesus stirbt nicht in Verzweiflung. Er zitiert ja einen Psalm. Das ist ja Psalm 22. Er stirbt ja mit einem Psalm, apropos Psalmen. Jesus stirbt mit einem Psalm. Das ist ja Psalm 22. Mein Gott, warum, wozu hast du mich verlassen? Und Jesus will nicht von Gott die Gründe wissen. Lieber Gott, nimm mir die Gründe auf Papier, saubere Gründe, Analyse, wissenschaftliche Analyse, sondern er will, dass Gott ihm sagt, ich weiß, dass ich hier leide am Kreuz, aber zeig mir, auf welches Ziel hinaus das führt. Jesu weiß, dass nichts im Leben sinnlos ist, kein Leid, sind wir zu einem ganz wichtigen Punkt in St. Josef, kein Leid, kein Schmerz, kein Bedrängtsein ist sinnlos, ist richtungslos. Alles hat eine Perspektive. Und so wie ich im Deutschen dir auch sage, lema, im Deutschen sage, wozu, worauf hinaus, zu welchem Ziel dient es? Wie?
Zu was
dient es? So sage ich auch im Hebräischen, lema. Worauf läuft es hinaus? Das heißt, Jesus, der große Jude, so wie der Psalmist, der dem Psalm hier schrieb, 22, will sagen, lass mich erkennen, was muss ich vor Augen haben, damit ich weiß, dass dieses Leid nicht sinn- bzw. perspektivlos ist. Und das Gleiche haben auch in unserem Psalm. Der Psalmist weiß, es hat alles eine tiefe Bewandtnis. Bei Gott ist ja nichts sinnlos. Auch ein kaputter Tempel, ein Heiligtum, das zerstört ist. Er spricht ja von einem zerstörten Heiligtum. Entweder ist es später der Tempel oder nimmt es David vorweg, dass der Tempel zerstört werden wird, nämlich durch die Babylonier, 587 vor. David weiß, indem er dieses Wort benutzt, Lama, wozu, statt Madua, warum, dass bei Gott nichts sinn- und orientierungslos ist. Ich wiederhole, bei Gott gibt es keine Sinnlosigkeit. Aber der Punkt ist, dass wir Menschen manchmal denken, es sei so sinnlos. Und das ist der Unterschied. Wir Menschen vermeinen manchmal in unserer Dunkelhaftigkeit, ach, es ist alles so zwecklos. Und darum sagt die Welt der Psalmen, wende dich an Gott. Denn Gott wird dir in der trübsten Nacht, jetzt zum Beispiel im Oktober 2016, in der trübsten Nacht eine Perspektive zeigen. wenn du dich an ihn wendest. Und das macht er. Er sagt hier deutlich, wozu verabscheust du in die Dauer, raucht dein Zorn wieder die Schafe deiner Weide. Er erlebt eine Katastrophe und wenn ein Jude in Not ist, wendet er sich fragend an seinen Gott. Das habe ich neulich auch in einem Seminar immer wieder gesagt. Woran erkennt man einen Juden? Einen Juden erkennt man daran, dass er in jeder Situation seinen Gott befragt. Wie auch Jesus am Kreuz, beziehungsweise König David in 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Ein Jude stellt Fragen, auch in der Not. Lass mich verstehen, durch deine Weisheit, durch dein überragendes Wissen, was ich hier am Kreuz tun zu leiden habe. Welche Perspektive habe ich? Worauf hinausläuft es? Und ein Jude ist direkt zu seinem Gott. Er darf es herausschreien. Und der Jude weiß, es gibt einen tieferen Sinn. Nur der wird mir nicht immer sofort klar. Es dauert, bis es mir klar wird. Und dann sagt er, gedenke deiner Gemeinde. Es ist ein Gemeindeunglück. Es ist kein individuelles Unglück, dieser Psalm, sondern eine Katastrophe, die die Gemeinde erreicht. Du hast uns ja als deine Gemeinde erwählt. Du hast uns erwählt. Du hast uns mit deinem Stab, mit deiner Führung als Hirte geführt. Und jetzt müssen wir so viel erleiden. Du hast uns den Zionberg geschenkt. Der Berg ist, auf dem der Tempel steht. Wahrscheinlich ist es die Zerstörung des Tempels, die er in seiner Vision vorwegnimmt, wie gesagt, durch die Babylonier. Und er darf es hinausschreien. Er ist fassungslos. Warum konnte der Feind, in dem Fall die Babylonier, 587 vor, wieso konnten diese Feinde den Tempel zerstören? Du hast doch den Tempel bauen lassen. Warum, wozu dürfen die Menschen diesen Tempel zerstören? Er schreit, der Feind misshandelt alles Heilige. Deine Bedränger brüllen auf und sie toben, setzen ihre Zeichen als Zeichen. Zu lernen, zu kennen war's, wie wo einer ausholt und alles zerstört und nun sein Schnitzwerk mit Samen, alles in Feuer legen sie. In Feuer steckten sie dein Heiligtum, zum Erdland preisgaben sie die Wohnung deines Namens. Er darf es beim Namen nennen. Noch einmal für uns Freunde und Freundinnen im jüdisch-christlichen Gespräch in Österreich. Ein Jude in der Not darf das Elend beim Namen nennen. Er darf es aussprechen aus seinem Schöpfer. Es ist schlimm. Aber ich weiß, und darum der Introitus, dass du mir eine Antwort geben wirst. Du wirst mir eine Antwort geben, aber zunächst darf ich die Sinnlosigkeit all dessen, was sich vor meinen Augen entfaltet, aussprechen. Er sagt deutlich, es ist alles zerstört. Zeichen, sagt er, Zeichen uns. Uns sehen wir. Es gibt keinen Künder mehr, sagt er. Wir sehen keine Zeichen mehr, niemand ist mehr da. Er sagt, es gibt ja überhaupt keine Perspektive mehr. Alle Künder sind bei Buber immer Propheten. Alle Propheten hat der Feind vernichtet. Alle Ratgeber sind vernichtet. Ich stehe da am Boden zerstört. Nicht durch mein privates Unglück diesmal, sondern durch die nationale Katastrophe. Und ich will dir mitteilen, mein Gott, es ist eine Katastrophe. Und zeig mir, wozu du schweigst, wozu ich sehen muss, dass du schweigst. Und dann noch einmal in Vers 10. Bis wann, Gott, darf der Bedränger höhnen? Darf der Feind deinen Namen schmähen in die Dauer? Und wozu ziehst du zurück deine Hand wieder? Wozu in Vers 11? Ich darf ihn noch mal sagen, in Vers 11, es ist auch deutlich, Lamatashiv, wozu, wenn sie auch aufschreiben, Lamatashiv yadcha, wozu nimmst du deine linke und deine rechte zurück? Immer wieder die Frage nach dem Wozu. Wenn sie ihn auf unser Blatt schreiben wollen, streng genommen nicht warum, sondern wozu, Hartmut. Wozu ziehst du zurück deine Hand, deine rechte hervor aus deinem Busen? Beend's doch. Warum ziehst du dich zurück? Ist doch Gott mein König von ureinst her. Kurze Exegese. Der König David sagt, es ist so grauenvoll und er bringt dieses Grauen vor Gott. Das ist ganz wichtig für unser Seminar. Alles Grauen, so säkular es aussieht, so sinnlos es aussieht, hat eine theologische Komponente. Ich wiederhole. Ganz wichtig für unser Seminar. Jedes Grauen. Auch der Holocaust, viele Menschen haben diesen Psalm nach dem Holocaust gesprochen, als die Tempel, alles, die Synagogen brannten. Alles Grauen, das wirklich so barbarisch aussieht, liebe wunderbare Freunde, lieber Pater Georg. Alles Grauen, von dem man sagen kann, wieso sind Menschen so pervers? Lieber Gott, warum gibt es solche Verbrecher? Nazis, Kosaken, die Juden im 18. Jahrhundert vernichteten, das osteuropäische Judentum. Dennoch, alles kann ich vor Gott bringen. Auch das säkularste Verbrechen, auch diese Barbareien, die es in der Menschheitsgeschichte gab, alles hat eine tiefere theologische Komponente. Sonst würde der König nicht sagen, würde David nicht sagen, bis wann Gott darf der Bedränger höhnen? Gott ist immer involviert. Und Gott, David sagt so schön, bis wann darf der Bedränger höhnen? Das heißt im Klartext, Bruder Matthias, der Bedränger darf nur deshalb nicht vernichten, weil Gott ihm die Erlaubnis gibt. Das ist die Quintessenz des Königs David. Selbst wenn die Nazis die Synagogen niederbrennen, Kristallnacht, haben wir ja bald in Deutschland, 9. November, Gedenktag. Alles, was uns Juden widerfährt, kann nur deshalb uns Juden widerfahren, weil Gott dem Widersacher erlaubt, uns zu schlagen. Das ist immer wieder rabbinisch und jüdisches Denken, ich wiederhole. Und das ist die Größe eines Mannes wie David, der dem Psalm schreibt. Wenn der Feind mich schlägt, seien es die Nazis, seien es die Kosaken, seien es die Inquisition im Mittelalter, seien es die Babylonier hier in dem Fall oder die Römer im Jahre 70 nach, alles, was gegen uns, Walli, Juden, getan wurde, kann der Feind nur tun, weil Gott ihn dazu ermächtigt. Ohne die Ermächtigung Gottes kann der Feind ja gar nichts. Denn du, Gott, erlaubst es ihm. In der Bibel steht ja auch, dass Gott eben die Babylonier ermächtigt, uns Juden zu schlagen, weil wir uns an Gott vergingen. Die Babylonier sagen ja, in Jeremia steht's. In Jeremia steht's, du hast den Babyloniern, sagt Jeremia selbst, du hast ihnen erlaubt, uns zu züchtigen, weil wir uns an dir vergingen. Und weil wir uns an dir vergingen, bekommen wir unsere Schläge. Und dennoch ist doch Gott mein König, sagt er in Vers 12, von ureinst her, der Befreiungen wirkt im Innern des Erdlands. Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon genannt habe, die Autotherapie. Nachdem David seine Fassungslosigkeit aussprechen darf, seine Verzweiflung, seine Not, sagt er, das ist die Autotherapie, das ist sozusagen der Selbstzuspruch, Gott ist mein König, der Oberste. Ihr sagt ja, Gott ist mein König, nicht mein Schutz. Denn der oberste Herrscher, der oberste Gestalter, haben wir heute gesagt, der oberste Meister auf dieser Erde ist immer noch Gott, Maria. Der oberste Hausherr auf Erden ist Gott, der König. Und darum sagt er in Vers 12, Gott ist mein König, seit Urgedenken. Und er hat mich immer befreit, ihn auf dieser Erde. Dann spricht er ihn sogar mit du an. Achten Sie in Vers 13. Du, nicht mehr er, ist so notbeladen, dass er sagt du. Der Psalmist spricht Gott immer wieder in der Not an mit du. Er darf ihn ansprechen mit du, mein Gott. Immer wieder mit du. Du, zerklobest mit deiner Macht das Meer. Du zerbrachst Drachenhäupter überm Wasser. Du zerstücktest die Häupter des Lindwurms. Lindwurms ist der Leviathan. Das ist ein Seeungeheuer bei Buber. Das große Seeungeheuer in der Mystik des Judentums. Du gabst ihn als Fraß dem Wüstenspuckvolk. Du, Vers 15. Du erspaltetest Quell und Bachtal. Du vertrocknetest urständige Ströme. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Du festestest Geleucht und Sonne. Es ist ein großartiges Werk. Er wendet sich in seiner Not an Gott mit du, und zwar in einer Intensität und einer Häufigkeit, die beispiellos ist. Du errichtetest, Vers 17 bin ich, alle Schranken des Erdlands, Sommer und Winter. Du bildestest sie. Was mache ich in meiner Not? Ich schreie zu einem Gott. Ich brauche ein Du. Der Mensch ist so verlassen in dieser Situation. Der Feind rottet ja meine Individualität aus. Er kennt ja kein Du mehr. Aber es gibt noch ein Du, das mir immer zur Verfügung steht, nämlich Gott. Ich wiederhole den Gedanken für Radiohörerinnen und Hörer und für Sie in St. Josef. Selbst wenn ich niemanden mehr habe, ich habe einen, mit dem ich per Du sprechen kann. Jetzt will ich Ihnen was sehr Vertrauliches sagen. Ich bin Jude. Das wissen Sie. Und meine Angehörigen litten in Auschwitz sehr. Ich habe viele Angehörige, die in Auschwitz starben. Und ich kenne viele Angehörige aus meiner Familie, die sagten, in dieser bitteren Not, Bruder Matthias, in der die Nazis dich wie einen Dreck behandeln, du bist ja nur noch eine Nummer. Die Nazis entrechteten die Juden und gaben ihnen eine Nummer, weil die Juden ja keine Menschen mehr waren. Du warst eine Nummer 99, 18, 13. Du warst nicht mal ein Georg, geschweige denn ein Georg Wiedermann. Du warst ein Stück Dreck. Und du warst eine Nummer, wie ein Vieh, wie eine Kuh, die eine Nummer auf den Hals kriegt, auf den Bayerischen Alpen und auf den Oberösterreichischen Alpen. Du bist eine Nummer. Du hast eine Nummer wie eine Kuh. Nicht, weil du nicht mehr bist als ein Stück Vieh. So erniedrigt waren wir Juden in der Gaskammern. Und da kenne ich Zeugnisse von Verwandten, die mir sagten, um diese Erniedrigung, diese Bezifferung wie ein Stück Vieh zu überleben und nicht kaputt zu gehen an dieser Erniedrigung, setzten sich die Juden abends zusammen und sagten, es gibt einen, den wir immer noch mit du ansprechen können. Die Nazis können wir nicht ansprechen. Die sind ja Verbrecher. Und uns selbst können wir uns ja kaum noch anschauen. Wir waren noch ein Stück Dreck, ein Schatten. Aber es gibt einen, der sogar im Dreck, im Elend mit du ansprechbar ist. Und da gibt es heute Zeugnisse in Yad Vashem übrigens. Liebe Hörer und Hörerinnen, Yad Vashem ist eine nationale Gedenkstätte für den Holocaust in Israel. Und da gibt es Dokumente, in denen Juden in letzten Minuten vor der Ermordung oder eben vor der Befreiung wirklich die schönsten, ergreifendsten Du-Worte sprachen. Du, auf Hebräisch natürlich, wie hier auch. Du, Vater. Du gibst mir Würde, denn wenn ich zu dir du sagen darf, in diesem Dreck in Auschwitz oder Mauthausen wo ich nur noch ein Stück Nummer bin, wie ein Vieh. Wenn ich zu dir du sagen darf, habe ich meine Würde zurück. Das möchte ich Ihnen schenken. Und das mag König David im Psalm auch. Wenn ich zu dir, Gott, du sagen darf, du mein Retter, du siehst, was in Auschwitz oder in Mauthausen oder in Dachau oder in anderen furchtbaren Lagern passiert, aber du weißt, was hier geschieht und vor dir verantworte ich das. Und du trägst mich und du wirst mich befreien, wie auch immer die Befreiung aussieht, ob hienieden oder jenseits. Wenn ich dieses Du aussprechen darf, du, Martin Buber hat auch ein großes Du-Gedicht übrigens, du bist überall, du trägst mich, du befreist mich, du erlöst mich, du bist vor mir, du bist hinter mir, du bist über mir, du bist hinter mir, du bist in mir. Das hat Menschen vor dem totalen Wahnsinn, Bruder Matthias, befreit. Die diese Menschen spürten, wissen Sie, wenn sie in der Not sind, wie König David, spüren sie, da ist so etwas in ihnen, was sich aufbäumt. Der letzte Funken Selbsterhaltungswille will nicht kaputt gehen an dieser entsetzlichen Erniedrigung, die die Nazis oder in dem Fall die Babylonier oder die anderen Widersacher mir zufügen. Da ist noch so ein Funken, Walli, ein Funken, du kennst das ja, weil du mit einer Überlebenden gearbeitet hast, jahrelang hast du mir erzählt. Mit einer Überlebenden in Jerusalem. Da ist so ein Funke in mir, der nicht sterben will. Und dieser Funke, wenn ich ein gläubiger Mensch bin natürlich, der schreit zu Gott du. Du, immer wieder du, sagt Buber in seinem großen Gedicht. Wenn es mir schlecht geht, du. Wenn es mir gut geht, du. Du vor mir, du hinter mir, du bei mir, immer wieder du. Das hat Menschen das Leben gerettet, das psychische Leben. Und genau das macht auch König David. Er hat niemanden mehr. Die Feinde kommen, in dem Fall die Babylonier, die er in seiner Vorausschau sieht, zerstören das Nationalheiligtum der Juden 587 vor und kennen kein Pardon. Gnadenloser Mord. Die Propheten werden vernichtet, Frauen werden geschändet, Kinder werden an die Wand geworfen. Ich erspare Ihnen die Details, steht auch im Buch der Chronik und im Buch Jeremia. Und David sieht das voraus und sagt sich, ich möchte der Nachwelt dieses Wort hinterlassen, das ich hier schon geschrieben habe. Und da werde ich Ihnen sagen, dass wir überleben können durch die Kraft des Geistes und uns an einen wenden können, der immer da ist. In Mauthausen wie am Kreuz in Golgotha, nämlich Gott. Und dann schreit er in Vers 17 raus, in Vers 18, gedenke des, der Feind höhnt dich, dich, nichtig Volk schmähen deinen Namen. Das ist auch ein ganz großer Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Jude sagt, wenn uns Juden Schmerzen zugefügt werden, oder sagen wir es mal, wenn Menschen geschändet werden, wird Gott geschändet. Das möchte ich Ihnen auch heute Abend aussprechen. Denn wir sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn ein Mensch erniedrigt wird durch einen anderen Menschen, sagt das Judentum, wird Gott erniedrigt. Denn wir sind in seinem Bilde geschaffen. Ich wiederhole den Gedanken. Wenn ich Gewalt Matthias antue, oder Matthias mir Gewalt antut, oder andere Menschen einander Unmenschliches antun, dann entehren wir in der Tiefe Gott. Denn jeder Mensch ist ein Abbild Gottes. Und wenn ich das Abbild Gottes zertrete oder beschimpfe oder vernichte, wie auch immer es aussieht, entehre ich Gott. Es ist immer Blasphemie, sagt das Judentum. Weil wir eben mit Gottes sind. Wir sehen nicht irgendwelche Gestalten, Astarte oder Baal, von Bäumen geschnitzt oder von Göttern, sondern jeder von uns 7 Milliarden Menschen ist ein Ebenbild Gottes. Und darum sagt das Judentum, achte auf jedwede Beleidigung, die du einem Menschen zufügst. Und sei es nur eine Beleidigung, eine verbale Beleidigung, geschweige denn Mord, Hartmut. Denn wenn du deinem Nächsten beleidigst, beleidigst du Gott, der in ihm mehr steckt. Du bist ja ein Ebenbild Gottes, du bist ja nicht dein eigener Schöpfer. Noch einmal, wenn ich meinen Nächsten beleidige, meinen Nächsten schände oder meinen Nächsten vernichte, beleidige ich Gott. Verletze ich Gott im Tiefsten. Natürlich steht Gott über allem immer noch als transzendenter Gott, aber Gott ist ja auch in der Immanenz. Gott ist nicht nur transzendent, sondern Gott leidet ja mit uns. Jesus sagt ja auch, Gott leidet mit mir am Kreuz. Mein Vater ist mit mir und ich werde ihn verherrlichen mit dem Leid. Jedes Leid, das ich meinem Nächsten zufüge, ist ein Leid, das Gott mitleidet. Und da gibt es erschütternde Zeugnisse in der Bibel selbst. Jesaja sagt ja in einem großen Satz in der schlimmen Katastrophe, die er ankündigt durch die Assyrer, in ihrem Leid leidet Gott mit. Auf Hebräisch, bezaratam zarlo. In einer der großen Visionen des Jesaja heißt es Bezaratam Zarlo auf Deutsch. In ihrem Leid, im Leid seiner Kinder, seiner geliebten Kinder, des erwählten Volkes, leidet er mit. Gott leidet immer mit uns. Nur müssen wir uns das eben bewusst machen. Und darum sagen wir Juden, achte darauf, bevor du die Hand ausstreckst, um jemand eine Ohrfeige oder einen Schlag zu verpassen. Es rächt sich an dir. Wir sind alle miteinander verbunden. Und Gott wird das zurückgeben an dich, weil Gott in jedem von uns steckt, was du dem anderen zugefügt hast, aufgrund unserer allgemeinen Verbundenheit, wie ich es vorhin ja mit dem Körper ausgeführt habe, mit den Körperteilen. Und dann sagt er weiter, indem er sich da das vor Augen führt, nimmer gib dem Wildlebenden die Seele deiner Turtel, das Leben deiner Gebeugten, nimmer vergiss es in die Dauer. Die Turtel ist die Taube. Sie wissen, die Taube wird im Judentum immer als ein Symbol des jüdischen Volkes bezeichnet. Die Taube ist ein sehr friedliebendes Tier. Und die Taube gilt schon im Hohelied der Liebe als ein Symbol des jüdischen Volkes. Die Taube hat ja sowas Sanftes. Jesus sagt ja auch sanft für die Turteltauben. Die Taube ist etwas sehr Folgsames. Die Tauben wurden ja auch immer im Tempel geopfert, weil sie etwas Dienstfertiges haben, weil sie etwas sehr Friedliches haben, sehr sich Unterordnendes. Und darum gilt die Taube immer, die Turteltaube, als ein Symbol für das jüdische Volk, ein demütiges Tier, das sich Gott hingibt. Und der Psalmist sagt in Vers 19, gib nicht dem Wildleben, gib nicht zu, dass die Mörder dein Volk wirklich vernichten. Er schreit zu Gott hinaus. Er erkennt, dass inmitten barbarischsten Handelns Gott die entscheidenden Worte sprechen wird. Und selbst wenn schon viel Blut geflossen ist, sagt der Psalmist, Vater, Schöpfer, Gestalter, Retter, mein Erhalter, mein König, lass nicht zu, dass weiteres Blut fließt, denn du kannst es verhindern. Und das ist eine enorm entlastende Bedeutung, Johannes und die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ich weiß, dass Gott da ist und wenn ich weiß, dass Gott alles trägt, kann ich mich an ihn wenden, denn er ist mein wirklicher Helfer. Selbst wenn schon Blut geflossen ist, Vater, du siehst es. Vater, du kannst es verantworten und du wirst, wie Moses im 32. Kapitel von Deuteronomium sagt, du wirst das vergossene Blut vergelten, nicht rächen, sondern du wirst es vergelten. Du wirst alles, was hier an Unrecht passiert ist, ihnen heimzahlen, wie man auf Deutsch sagt, ihnen vergelten. Und dann weiter geht's, Blick auf den Bund. In Vers 20 sagt der Psalmist, Blick auf deinen Bund, wir sind deine Bundespartner. Das gibt ihm auch Erleichterung. Wir sind deine Bundespartner. Ich flehe dich an, sagt er. Das ist eine immens theologische, Bruder Matthias, theologische Aussage. Schau auf deinen Bund, wir sind deine Bundesgenossen. Du hast uns doch versprochen, dass wir deine Bundespartner bleiben. Brit, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, du hast doch mit allen den Bund geschlossen. Lass den Bund nicht kaputt gehen durch die Mörder. Denn gefüllt haben sich die finstern Plätze des Erdlands mit Städten der Unbill, sagt er. Er sagt, wenn ich das anschaue, was hier passiert in Jerusalem durch die Babylonier, unser Bund steht auf dem Spiel. Vater, Schöpfer, Erhalter, Fürsorger, König, Maria, du König, unser Retter, lass nicht zu, unser Bundespartner, lass nicht zu, dass alles zu Ende geht, was du aufgebaut hast. Das gibt ihm Kraft. Er weiß, das habe ich heute schon mal zitiert übrigens, möchte ich nochmal zitieren, Philipper 1,6. Sagt auch ein großer Jude, Philipper 1,6, du erinnerst dich, derjenige, der das Werk begonnen hat, der wird das Werk zu Ende bringen. Das schreibt Paulus an die Philipper, ein Jude natürlich. Derjenige, der das große Werk begonnen hat, der wird das Werk zu Ende bringen. Das ist ein meisterhafter Gedanke. Und so sagt auch König David, du hast doch mit uns ein Bund begonnen, mit Abraham, der Bund, der ewige Bund, der Bund des erwählten Volkes. Du lass doch bitte nicht zu, dass dieser Bund kaputt geht, du bist doch unser Bundespartner. Bitte, erbarme dich. Lass den Bund nicht kaputt gehen durch die Feinde. Und dann weiter, am Schluss in Vers 21, nimmer möge sich abkehren müssen, der Geduckte beschimpft. Er möge sich nicht abkehren müssen, er möge nicht verschwinden müssen. Der Gebeugte, der Dürftige sollen deinen Namen preisen. Das heißt, er möge sich die Gedemütigten, die Erniedrigten, mögen sich nicht mehr verschwinden in die Abwesenheit. Niemand möge sich abkehren müssen, der Beschimpfte. Wir wollen uns nicht verdrängen lassen. Lass uns behaupten, gib uns eine letzte Überlebenschance. Denn wir wollen deinen Namen preisen, sagt er in Vers 21. Wir wollen deinen Namen preisen. Letztlich geht es dem Juden darum, wenn wir vernichtet werden, wer wird dich preisen? Das kommt immer wieder in schweren Psalmen vor. Wenn wir vernichtet werden, wer soll dich preisen? Die Heiden werden dich nicht preisen. Die entehren dich doch gerade. Und darum lass uns Juden, lass uns überleben, damit wir dich immer noch mit Hallel, mit Halleluja ehren und preisen dürfen. Und der letzte große Satz, der vorletzte in 22 und 23, steh auf Gott. Ja, genau, komm, unterstreichen Sie das bitte. Mit welcher Kühnheit ein Jude seinem Gott begegnen kann, Markus. Ich darf Gott in meiner Not sogar sagen, steh auf, komm. In Vers 22, ich darf meinem Gott in dieser bitteren Not sozusagen eine Anweisung geben, nämlich Kumma Elohim, Riva Rivcha, Zchorcher Patra, Mini Navel Kolayom. Das heißt auf Deutsch, steh auf, mein Gott, streite deinen Streit, gedenke deiner Verhöhnung durch den Nichtigen all den Tag. Das ist eine unglaubliche Nähe, die ein Jude zu seinem Gott hat. Er darf ihm sagen, steh auf, streite, gedenke dreimal, wieder unsere Zahl drei. Sie erinnern sich, auch für die Hörer und Hörerinnen, drei bedeutet immer Transformation, Verwandlung. Verwandlung von Elend in Neuem. Es ist kein Zufall, dass hier dreimal ein Jude seinem Gott sozusagen befehlstonmäßig sagen darf, steh auf, streite, gedenke. Weil ein Jude weiß, wenn ich etwas dreifach ausdrücke, verwandle ich mich in eine Befreiung, in eine Erneuerung. Es tut mir gut, nicht weil ich Gott einen Befehl erteile, Gott macht ja, was er will. Aber mir tut es gut, wenn ich spüre, es gibt einen Gott, dem ich sagen darf, steh auf, tu was, lieber Gott. Streite deinen Streit, es geht ja um dich. Sie entehren doch dich, indem sie uns Juden töten. Das haben auch Juden in der Nazizeit gesagt. Wenn wir Juden vernichtet werden, in Mauthausen, in Auschwitz, in Sobibor, wirst doch du geschändet, denn wir sind auf deiner Welt das Volk. Und die Nazis wollten ja dich schänden und dich beseitigen, du großer Gott, indem sie uns Juden, deine Bundespartner, deine Ansprechpartner, deine Verkünder töteten. Sie wissen ja, das ist ja Hitler ein Krieg gegen Gott, ein Krieg gegen den Humanismus, ein Krieg gegen die 10 Gebote richtete. Die Juden erinnerten ihn ja an Gott. Und Hitler wollte ja die Moral, den Anstand beseitigen. Sie wissen, es gibt ja ein berühmtes Buch, Gespräche mit Hermann Rauschning. Vielleicht kennen Sie das. Hermann Rauschning war ein führender SS-Mann, der mit Hitler Tischgespräche führte. Mein Vater hat das schon vor 40 Jahren untersucht. Hermann Rauschning. Und das ist heute bekannt. Hermann Rauschning hat sich aber abgesetzt von Hitler, weil er erkannte, das ist ein Verbrecher. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und Hermann Rauschning floh nach Basel in das freie Schweiz und schrieb schon 1939 ein Buch, Meine Tischgespräche mit Adolf Hitler. Weil er der Welt sagen wollte, das ist ein Verbrecher, auf den ihr alle reinfallt. Und in diesem Buch sagt Hermann Rauschning, dass Hitler ihm einmal zu Tisch, darum nennt er das Tischgespräche, vertraulich sagte, eben in den Jahren, in denen er noch mit ihm zusammenarbeitete, du Hermann, wenn ich den Juden den Krieg erkläre, erkläre ich dem Gott der westlichen Welt den Krieg. Ich will diesen Gott abschaffen. Ich will keinen Humanismus mehr in Deutschland. Ich will das Abendland in den Arierwahnsinn treiben. Die Herrenrasse ist der neue Glaube. Und mein arisches Denken ist die neue Lehre vom Sinai. Die Juden haben abgewirtschaftet. Ich will brechen mit der Tradition des judeo-christlichen Abendlandes. Das hat ein Mann gesagt namens Adolf Hitler. Steht im Buch. Und das ist genau das Thema. Wenn wir geschändet werden, sagt David, deine Geschöpfe, deine Ebenbilder, wirst doch du, der du das natürlich alles überlebst, du stehst ja über allem, aber du wirst doch entehrt. Und König David sagt, ich will nicht mit anschauen, wie dein heiliger Name Adonai Zebaot durch diese Verbrecher entehrt wird. Darum steh auf, tu was, nicht nur uns selbst zuliebe, sondern um deiner großen Ehre willen. Denn du, Gott, verdienst es, dass du gelobt und gewürdigt und nicht so erniedrigt wirst durch diese blinden Barbaren. Und letzter Satz, liebe Hörer und Hörer, 23 zu Kapitel 74. Vergiss nimmer die Stimme deiner Bedränger, das Toben der gegen dich Aufständischen, das stetig hinansteigt. Er sagt deutlich, höre, wieder ein Imperativ, vergiss nicht, schau hin, hör, wie sie toben, wie diese Barbaren, diese Mörder, diese Banausen toben und wüten. Und sie wüten gegen dich. Du Schöpfer, dich beleidigen sie. Und das finde ich so großartig, dass ein Mann wie David merkt, es geht nicht primär um ihn, sondern es geht um die Ehre Gottes. Ich wiederhole von unserem letzten Satz, es geht um die Ehre Gottes. Gott wird entehrt, wenn Barbaren sein Heiligtum in Feuer setzen und seine Geschöpfe so in den Dreck ziehen. Das schmerzt ihn am meisten. Und darum sagt er, schau hin, was diese Menschen gegen dich machen. Nicht nur gegen mich, gegen dich. Und ich bitte dich im Namen deines Bundes, im Namen deiner Ehre, im Namen deines Schöpferseins, schreite ein und beende diesen Wahnsinn, diesen blinden Nihilismus. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Sie hörten soeben den Vortrag vom Bibelseminar mit Dr. Yuval Lapide zum Thema die befreiende Kraft des Klagens und Aufschreiens in der Welt der Psalmen Israels. Ich verabschiede mich nun aus dem Kolleg St. Josef in Salzburg und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Und so gebe ich zurück ins Studio nach Amstetten.
Herzlichen Dank für die Übertragung. Johannes Tudor, und ich wünsche noch eine gute Nacht.